Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Temperaturen über 28 Grad und das Anfang Mai. Kann ich jetzt Bikini vornehmen und die Winterjacke definitiv im hintersten Kellerecke verstauen? Vermutlich wäre das zu früh gefreut.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Nach ein paar mega heissen Frühlingstagen, die fast schon Sommerfeeling bringen, sagen die Meteorologinnen nämlich einen heftigen Temperatursturz voraus. Das Wetter fährt in den nächsten Tagen Achterbahn. Was passiert da genau und stecken die Eisheiligen hinter dem Up and Down? Oder sind Mamertus, Pankratius, Sevatius, Bonifatius und die kalte Sophie nur ein Mythos? Mein Name ist Sina Albisetti und diese Frage kläre ich mit Daniela Schmucki. Sie ist Meteorologin bei Meteoswiss. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Schmucki.
Danke vielmals für die Einladung.
Wieso wird die nächsten Tage so warm?
Ja, es kommt sehr warme Luft zu uns. Wir sind am Südrand von einem Hoch über der Nordsee. Es kommt eben nicht nur trockene, sondern eben wärmere Luft zu uns. Es gibt dann auch eine Stabilisierung, es wird also noch sonniger. Auch in den Bergen gibt es dann weniger Quellwolken und kaum mehr Regengüsse und Gewitter. Und so erwarten wir eigentlich von heute bis und mit Freitag, die ersten Sommertage vom Jahr im Flachland auf der Alpennordseite von 25 Grad oder noch mehr. Zum Teil habe ich 6, 7, lokal 28 Grad gesehen, vielleicht in der Region Basel um die 28. Ja, und eben ab 25 Grad redet man von einem Sommertag in der Meteorologie. Und diese Marke ist also noch nicht geknackt worden. In der Region Churer Rheintal haben wir das Jahr schon gehabt. Und natürlich auch im Süden, aber bei uns im Mittelland noch nicht.
Wie selten sind denn so Sommertage im Frühling?
Ja, Sommertage gibt es schon etwa die Hitzetage, also Tage, wo die Temperatur auf mindestens 30 Grad ansteigt, gibt es im Mai nur ganz vereinzelt, vor allem in der Region Basel oder auch in Chur mit Föhnunterstützung. Oder in Locarno haben wir eigentlich sogar am 9. April 2011 über 30 Grad können messen.
Okay.
Sonst sind Hitzetage im Mai eben eher selten. Zum Beispiel in Zürich habe ich nachgeschaut, also seit Messbeginn am Flughafen Zürich ist das erst 7-mal vorgekommen.
Dürfen wir uns dann jetzt daran gewöhnen, dass der Sommer künftig schon Anfang Mai startet? Oder was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, es passt natürlich schon ins Muster vom Klimawandel rein, dass es jeden Monat wärmer wird. Also das heisst, ja, die frühesten Hitzetage schon im Mai, die hat man auch so ein bisschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemessen. Von dem deutet das doch ein bisschen darauf ein.
Jetzt spätestens am Sonntag gibt es dann einen heftigen Wetterumbruch. Wie kann es sein, dass Temperaturen auf einmal wieder so zusammenfallen?
Das ist eigentlich typisch für den Frühling, dass es etwa die noch Kaltluftausbrüche gibt. Und der Hochdruckeinfluss geht dann am Wochenende zu Ende. Es kommt eine Kaltfront zu uns. Am Samstag gibt es im Mittelland noch etwa 24 Grad. Also das immer noch auf der warmen Seite. Am Sonntag geht dann die Tageshöchsttemperatur schon zurück auf 17 Grad. Und am kühlsten ist es anfangs nächste Woche. Da sind wir nur noch etwa bei 12 Grad. Also das heisst, ein Temperatursturz vom Freitag bis am Montag von etwa 15 Grad.
Was passiert denn eigentlich bei so einem Kälteeinbruch oder bei einem Temperatursturz jetzt meteorologisch gesehen?
Was jetzt am Wochenende passiert, ist eine Tiefdruckzone, die von Norden her näher kommt und die hat dann eben die kalte Luft im Gepäck. Es gibt dann wie eine langsame Abspaltung von einem Teiltief über uns. Das dauert so in die neue Woche rein, es lässt sich alles ein bisschen Zeit und dann kommt dann wahrscheinlich Montag, Dienstag die kühlste Luft zu uns, stellt sich ein bisschen auf die Alpennordseite, es kommt noch Biesen auf, also die 12 Grad fühlen sich dann noch ein bisschen kühler an mit den Biesen. Mhm. Und eben die feuchte kalte Luft stellt sich von Norden her dann an den Alpen.
Sind das denn jetzt die besagten Eisheiligen, das traditionelle Wetterphänomen, wo eben im Mai dann immer noch das letzte Mal auch Frost bringen kann?
Die Eisheiligen wären ja erst vom 11. bis am 15. Mai auf dem Programm. Von dem her wäre das jetzt noch ein bisschen früh.
Was sind denn die Eisheiligen genau und kommen die immer vom 11. bis am 15. Mai?
Nein, also wenn man in die Daten schaut, in die Statistik, kann man leider nicht feststellen, also nicht leider, man kann einfach nicht feststellen, dass es um die Eisheiligen häufiger Frost gibt. Und das ist ja so ein bisschen der Volksmund, der sagt, eben, um die Eisheiligen herum gibt es noch eine häufig Frost. Und nachher ist man dann eben sicher, eben alle Hobbygärtner kennen ja die Regeln mit den Eisheiligen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich entstanden über die Jahrhunderte hinweg, weil in Europa hat es bis spät in Frühling noch Frost gegeben. Und der ist natürlich bei der Landwirtschaft gefürchtet, besonders der Bodenfrost, dass die kälteste Luft ist dann immer direkt über dem Boden. Und früher sind die Eisheiligen auch noch ein bisschen später gewesen. Die sind vom 18. bis 23. Mai gewesen. Mhm. Und dann erst, wo man 1582 gregorianische Datumsverschiebung gemacht hat, sind dann die Eisheiligen auf die heutigen Daten, also vom 11. bis am 15. Mai gekommen. Man sieht in der Statistik, also Frosch gibt es durch den ganzen Mai durch. Es gibt nicht unbedingt eine Häufung eben an den Eisheiligen.
Sind sich die Eisheiligen vielleicht auch gegen vorne verschieben wegen der Klimaerwärmung? Wäre das auch denkbar?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, wenn man die Statistik anschaut, vom Bodenfrosch zum Beispiel, da gibt es Daten von Genf, Bayern und Zürich Flughafen relativ lang zurück. Und da sieht man eigentlich, dass Bodenfrosch bis Mitte April regelmässig auftritt und danach ziemlich stark zurückgeht und dann eben etwa bei Null ist Ende Mai. Und wie sich das mit dem Klimawandel entwickelt, ist noch etwas schwierig zu sagen, weil es gibt auch noch den Zusammenhang, dass ja mit dem Klimawandel die Vegetationsperiode länger geworden ist. Das kann man schon messen. Es geht also früher los im Frühling. Und dann sind natürlich die Pflanzen auch früher empfindlich, oder? Wenn sie weiterentwickelt sind. Mhm. Und dann sind natürlich die Schäden auch grösser, wenn es dann zu einem Kälteeinbruch kommt.
Woher kommen denn die Namen, also der Mamertus, der Pankratius, der Sevatius, der Bonifatius oder eben die kalte Sophie?
Das sind Namenstage. Also Mamertus ist am 11. Mai Namenstag, dann kommt der Pankratius, der Servatius, der Bonifatius und dann am Schluss noch am 15. Mai ist der Tag der Sophie und eben wegen der Anlehnung an die Frösche sagt man auch die kalte Sophie. Und da gibt es noch den Unterschied. Also bei uns in der Schweiz haben wir einen Eisheiligen weniger. Der Mamertus gehört irgendwie nicht dazu und in Deutschland ist mit Mamertus, da habe ich noch nicht abschliessend gefunden, welche das jetzt alle dazugehören. Aber sicher der Pankratius, Servatius und Bonifatius und die kalte Sophie.
Aber das heisst, sie sind eigentlich kein Wetterphänomen, sondern das sind einfach Namenstage.
Genau, das sind Namenstage von diesen Heiligen, wie es eigentlich durchs Jahr an jedem Tag so Namenstage gibt.
Wir haben jetzt heute beim Blick darüber berichtet, dass das Wetterphänomen der Eisheiligen veraltet ist. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, veraltet ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eben kein Zusammenhang feststellbar. Also wenn man die Statistik anschaut, es gibt nicht an den Eisheiligen eine Häufung von Frost, sondern den ganzen Mai durch kann es noch ab und zu Frost geben. Also im langjährigen Mittel ist es etwa an einem, zwei Tagen, wo es im Mai noch Bodenfrost gibt. Und da hat es schon früher Studien gegeben. Ich habe sogar eine gefunden, ich glaube von 1906 hat das schon jemand untersucht für das 19. Jahrhundert, also relativ weit zurück. Und schon dort hat man eigentlich keine Häufung von Frost an den Eisheiligen können feststellen.
Also ein Mythos.
Wissenschaftlich nicht belegbar.
Okay. Jetzt gibt es ja neben den Eisheiligen im Juni auch noch die Schafskälte. Wie hängt das miteinander zusammen und welche Veränderungen zeigen sich dort?
Die Schafskälte ist eigentlich wie die Eisheiligen eine sogenannte meteorologische Singularität, furchtbar kompliziertes Wort, oder ein Witterungsregelfall, wo man eigentlich zu einer bestimmten Jahreszeit ein Wetterphänomen gehäuft tut erwartet. Eben bei den Eisheiligen stimmt es jetzt nicht. Bei der Schafskälte ist es schon so, dass es immer wieder Kälteeinbrüche im Juni gibt. Und besonders von 1931 bis 1960 war das also sehr ausgeprägt gewesen. Aber die Schafskälte, also Kälteeinbrüche im Juni, kommt doch auch in der heutigen Zeit noch ab und zu vor. Und dann schneit es relativ weit runter, eben zum Teil auf die Alpen runter, wo dann schon Schafe und Kühe unterwegs sind.
Mhm. Welche Prognose gibt es denn für die Zukunft? Bleiben die Eisheiligen und Schafskälte noch länger bei uns oder haben die langsam ausgedient?
Das ist noch schwierig zu sagen, wie sich der Klimawandel auf die Häufigkeit der Wetterlagen auswirkt. Und so Kälteeinbrüche, das sind dann wirklich Wetterlagen. Darum kann ich im Moment dazu nicht viel sagen.
Mhm. Das heisst aber, die Winterjacke behalten wir vielleicht doch noch im hintersten Ecke irgendwo bei uns und noch nicht gerade im Keller, weil es könnte im Mai und im Juni quasi noch mal kalt werden.
Genau, also unbedingt die warmen Kleider noch nicht allzu weit weg, wenn man jetzt natürlich das herrliche Sommerwetter geniessen kann. Und vielleicht im Garten und auf dem Balkon auch noch ein bisschen Bremse anziehen, wenn es im Moment verlockend ist, zum Tomaten und alle wärmeliebenden Pflanzen schon raussetzen. Zwar nächste Woche, ich habe gerade noch bei den Kollegen angefragt, rechnen wir eigentlich nicht mit Bodenfrost, aber ja, es gibt doch Lufttemperaturen um die 5 Grad. Und, also bei diesen Werten wachsen dann Tomaten nicht mehr.
Denen gefällt es dann nicht.
Nein, die finden das nicht so lässig.
Danke vielmals für Ihre Auskunft, Frau Schmucki.
Sehr gern geschehen.
Also, wir haben es gehört, man behaltet den Pulli besser mal noch griffbereit und die frostanfälligen Pflänzchen lassen wir auch lieber noch im Schermen. Mein Name ist Sina Albisetti und zum Schluss übergebe ich das Wort jetzt noch an Reto Scherer, der euch noch einen Random Fact mit auf den Weg gibt. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Der Ursprung vom Herdöpfel liegt in Südamerika. Wildformen vom Herdöpfel sind schon vor 8'000 bis 10'000 Jahren gegessen worden. Das beweisen unter anderem Funde in der Gegend um den Titicacasee in der Hochebene der Anden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.